Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus Lugano zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, den 3. November 2025. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in die Südschweiz komme. Gestern Abend aus Milano bin ich da mit dem Zug eingefahren. Jetzt natürlich noch finsterste Nacht, alles im Tiefschlaf, besinnlichste Ruhe, nur hellwach das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich habe ja bereits in den Sommerferien die eine oder andere Sendung aus Lugano gemacht. Damals war es zu dieser Tageszeit schon hell. Jetzt, Sie merken das, saisonbedingt wird das natürlich und auch wegen dieser unseligen Sommerzeit, die wir da jetzt wieder umgestellt haben, etwas vom Überflüssigsten, was es gibt. Aber jetzt spüren wir sozusagen den Tagesablauf authentischer ohne diesen Murks der Zeitumstellung im Sommer, aber das ist ein anderes Thema. Uralt werden mit Longevity, alles nur ein Hype. Die Langlebigkeit, ja, sie liegt natürlich in der Natur des Menschen, aber ich fühle mich gedrängt angesichts dieser Zeitgeistströmung, das Leben ins Unendliche zu verlängern. Ja, da muss man eben darauf hinweisen, dass die Sterblichkeit das Leben, also die Begrenztheit, sie macht ja das Leben lebenswert, sie macht das Leben interessant. Stellen Sie sich vor, wenn wir alle unsterblich wären, das wäre ja todlangweilig, das wäre so wie in diesem Film Interview with a Vampire, ich glaube, das Buch hat geschrieben Anne Rice, millionenfacher Bestseller, verfilmt mit Brad Pitt und Tom Cruise, und da sind eben die lebensmüden Untoten, die Vampire, die über Jahrhunderte sich da sozusagen durch die Ewigkeit gequält haben. Das ist also kein Vorbild. Und diese Longevity-Leute, die scheinen irgendwie dieses Ideal anzustreben. Klar, natürlich, jeder möchte gesund bleiben, jeder möchte natürlich alt werden, möglichst alt werden, gesund bleibend allerdings, also nicht krank im Alter, sondern gesund. Aber angesichts dieses Hypes um die Longevity wollen wir hier ein kleines Lob der Sterblichkeit anklingen lassen. Sie suchen nach einer neuen Identität, das beschäftigt die deutschen Medien, die Sozialdemokratische Partei, die da auf Selbstsuche, auf Identitätssuche sei. Stimmt natürlich alles, aber eigentlich sind alle Parteien auf Selbstsuche, möglicherweise mit Ausnahme der Linken, die Grünen auch, die sind so abgestürzt, die SPD auf jeden Fall, aber sicherlich auch die CDU, CSU. Die CSU vielleicht noch etwas weniger, da sind die Kräfte des Selbstvertrauens noch mehr intakt unter dem sehr flexiblen und auch darstellungsfreudigen, brillanten Method-Actor der deutschen Politik, dem Markus Söder. Aber auch die CDU ist natürlich auf der Selbstsuche, die FDP sowieso unter der Wahrnehmungsschwelle von 5%. Im Moment ein klares Programm hat die AfD, die da deshalb auch punkten kann in Umfragen bei den Wählern, entgegen all den Abgesängen. Also die Identitätssuche ist sozusagen ein Kernmerkmal. Aktuell habe ich den Eindruck des deutschen Politik-Mainstreams. Hier möchte ich aber noch etwas Wichtiges hinzusagen. Wir kritisieren ja und beobachten mit zum Teil Besorgnis, manchmal auch mit etwas Entsetzen, bestimmte Entwicklungen in Deutschland. Dies allerdings muss immer wieder in Verbindung gebracht werden mit der Aussage, dass niemand, kein Schweizer, kein Deutscher, kein Europäer, auch die Nicht-EU-Europäer, von denen gibt es ja auch viele, Europa ist ja grösser als die EU, diese Gleichsetzung von EU und Europa, das ist Begriffsgaunerei, da sollte man nicht mitmachen, das ist Schindluderei mit Worten. Niemand hat ein Interesse, dass es Deutschland schlecht geht. Die Deutschen natürlich am wenigsten, aber Deutschland ist das schlagende Herz der europäischen deutschen Wirtschaft. Deutschland ist ein Pfeiler der Europäischen Union. Die Franzosen, die tun zwar so, als seien sie da der Nabel und Angel der Welt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, von Deutschland hängt das ab. Und ich war am Wochenende in Serbien. Ich habe mich einmal mehr unterhalten mit dem serbischen Präsidenten Alexander Vucic. Das Interview wird demnächst aufgeschaltet. Und das war sehr interessant, mit diesem mutigen Politiker zu sprechen, diesem Politiker, der die Kraft hat, in einer sich vervielfältigenden Welt eben die Interessen seines Landes nach vorne zu stellen, nicht immer nach der Pfeife Brüssels zu tanzen. Er wird dadurch natürlich heftig kritisiert, aber mein Eindruck ist, dass Alexander Vucic ein Politiker ist, der auf soliden Grundsätzen steht, und der wird ja verteufelt, auch in unseren Medien, aufs Fürchterlichste. Und die Anti-Vucic-Propaganda, die da stattfindet, und wir sehen ja, dass auch weil er sich etwa im Ukraine-Krieg nicht auf die Linie der EU stellt, wird er aus Brüssel regelrecht destabilisiert. Wie auch immer, ein interessanter Mann, ich respektiere ihn sehr. Und habe auch eine gewisse Bewunderung, vor allem auch für eben relative Kleinstaaten wie Serbien, die es schaffen in dieser Welt der Raubtiere, der Leviathane. Und ja, die EU ist eben auch ein Raubtier, wenn auch ein etwas kleineres, aber sie versucht auch immer wieder die Zähne und die Krallen zu zeigen, obwohl die mittlerweile zum Glück auch schon stark abgewetzt sind. Kurzum, auch Vucic und viele serbischen Gewährsleute, mit denen wir gesprochen haben, die ja drücken ihre Sorgen aus über die Entwicklung in Deutschland, zu sagen, das wäre ganz schlimm, wir müssen doch dafür sorgen, wir müssen helfen, wir müssen schauen, dass Deutschland wieder auf einen grünen Zweig kommt, weil davon hängt so viel ab. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, einfach, dass sie da nicht auf falsche Ideen kommen. Wenn wir hier etwas kritisieren, was uns ja als Schweizer sowieso nicht zusteht, da als universalkritische Meckerinstanz in Erscheinung zu treten, manchmal läuft man Gefahr, in diese Kammer da hineinzusteigen. Ich versuche das nach Kräften zu vermeiden, aber man will ja auch nicht nur Zuckerwatte und Himbeersirup hier ausgießen. Wie auch immer, dies geschieht vor dem Hintergrund einerseits der grossen Sympathie natürlich für Deutschland, aber eben auch im Bestreben ist Ausdruck der Sorge, die man kümmert sich, man bekümmert sich, man hat Sorgen über diese Entwicklung, ist ja auch für die Schweiz ganz wesentlich, was da in Deutschland passiert. Europa muss eigene Wege in der Diplomatie gehen. Die EU setzt auf Sanktionen und militärische Hilfe, doch das Ende des Ukraine-Krieges bleibt aus. Europa muss deshalb eigene diplomatische Wege finden. Ja, das klingt interessant, das klingt noch irgendwie vernünftig, aber vor allem muss Europa vielleicht versuchen, auf der weltpolitischen Bühne eine etwas kleinere Rolle zu spielen. Das wäre sicherlich wirklichkeitsadäquater, als sich da permanent zum Riesenzwerg aufzuschwingen, der sozusagen in einer Art Phantomschmerz einstiger kolonialer Herrlichkeit immer noch als Platzhirsch auftreten will. Und was mir viele Nicht-Europäer sagen, ist, dass ihnen auf die Nerven geht, dass sie es nicht mehr aushalten, dass da immer ja, die Europäer Vorlesungen halten, dass sie glauben, die ganze Welt belehren zu müssen, ihnen den Tarif durchgeben zu müssen. Da hat natürlich der amerikanische Präsident in seiner ganzen Unkonventionalität die Zeitstimmung, die realpolitische Lage präziser erfasst. Er macht Verhandlungen, er setzt auch auf Diplomatie. Außenminister Johann Wadephul, CDU, stößt mit seinen Zweifeln an einer raschen Rückkehr von Syrern aus Deutschland in ihre Heimat auf Kritik in der eigenen Partei. Ja, Wadephul hat gesagt, trotz Beendigung des Syrienkriegs werden wohl die in Deutschland lebenden Syrer nicht so bald nach Hause zurückkehren. Und das ist in der Tat eine bemerkenswerte Aussage, denn damit manifestiert dieser Außenpolitiker bereits den mangelnden Willen, überhaupt diese Migrationsthematik verfassungs- oder grundgesetzkonform an die Hand zu nehmen. Denn tatsächlich, wenn doch Syrien sich anschickt, jetzt zum neuen Vorzeigestaat im Nahen Osten zu werden, was machen denn all die Syrer in Deutschland? Wieso schickt man die nicht zurück? Und wenn ein Außenminister hier schon so flagrant im Vorbeigehen gewissermaßen seine Zweifel zum Ausdruck bringt, ja, da muss man sich nicht fragen, warum immer mehr Deutsche das Gefühl bekommen, dass ihre Regierung gar nicht willens sei, diese Migrationsthematik ernsthaft anzupacken. Also eben jeder Parksünder, jeder, der zu schnell gefahren ist auf der Autobahn, der wird mitleidlos Zero Tolerance gebüßt, aber wenn sie die Migrationsgesetze verletzen, die Asylgesetze, who cares, da bekommen sie noch Applaus bzw. Zustimmung von der obersten deutschen Politik. Da wird der Rechtsstaat von innen aufgelöst, von innen zersetzt. Trump sagt Nein zu Tomahawk-Raketen für die Ukraine. Bemerkenswert. Ich habe gehört, dass es zwischen Trump und Putin schon ganz wesentliche Einigungen gegeben hat, noch weitergehende als die, die ich Ihnen hier in der Sendung geschildert habe. Und zwar, also habe ich also als glaubwürdiger Quelle, sei es so gewesen, dass vor dem Gipfel in Alaska, beziehungsweise im Zusammenhang mit dem Gipfel in Alaska, Putin, der russische Präsident, dem amerikanischen Präsidenten folgendes Angebot gemacht hat. Wenn die russischen Auslandguthaben enteist werden, also wieder freigesetzt werden, dieser organisierte Diebstahl, der jetzt da gegen russische Staatsvermögen im Gang ist, vor allem auch auf Seiten der EU, der sei rückgängig zu machen, und von diesen rund 300 Milliarden sollen die USA direkt 150 Milliarden bekommen, und die anderen 150 Milliarden, die würde Russland in die USA investieren. Das wäre natürlich ein absoluter Superdeal für den amerikanischen Präsidenten gewesen. Warum hat er das nicht angenommen? Da gibt es verschiedene Spekulationen. Ich habe mich etwas umgehört. Möglicherweise habe Trump da einfach allzu sehr Rücksicht genommen auf seine Einflüsterer, auch auf die Stimmung. Er habe das unterschätzt, wie in der Europäischen Union, vielleicht auch in einigen anderen Ländern, im Grunde befreundeter Staaten, sich die Stimmung gegen den amerikanischen Präsidenten gewendet habe, weil man dort eben nicht will, dass es zu einer Einigung zwischen Russland und Amerika kommt. Kann ich auf eine gewisse Art auch noch nachvollziehen, aber ich ärgere mich darüber aus anderer Motivlage heraus als die EU, als die Eurokraten. Ich finde es schade, dass Europa und Russland keine sachlichen partnerschaftlichen Beziehungen mehr haben. Das ist wirtschaftlich verheerend. Energiepreise, Rohstoffe, das ist ein Dreamteam, Europa und Russland. Das haben die Amerikaner ganz bewusst immer angegriffen, dieses Erfolgsmodell. Sie haben das attackiert, vor allem in Gestalt dieser Nord Stream Pipelines. Und jetzt reißen sich die Amerikaner typisch diesen Vorteil selber unter den Nagel. Das wollen sie jetzt anstreben. Das ist wie beim Schweizer Bankkundengeheimnis. Haben sie immer auf die Schweiz eingeprügelt, bis die Schweiz kein Bankkundengeheimnis mehr hatte. Die Amerikaner haben es dann bei sich eingeführt. Das ist die brutale Interessenpolitik Amerikas. Aber es bringt nichts, darüber zu lamentieren. Man muss es einfach konstatieren, und die Amerikaner versuchen jetzt einfach gewissermaßen das zu machen, was vorher die Europäer getan haben, nämlich einen guten Deal mit Russland herauszubekommen. Während die Europäer heute, die EU-Europäer, auf diesem Kollisionskurs, auf diesem suizidalen Kollisionskurs sind mit Russland. Sehr interessant, und vor diesem Hintergrund natürlich auch die Nicht-Eskalation des Kriegsgeschehens, das Veto bei den Tomahawk-Raketen. Trump weiß, er will es sich nicht verderben mit Putin, und ich kann Ihnen sagen, das ist mein Gefühl, ich glaube, da laufen hinter den Kulissen schon viel weitergehende Einigungen, und Trump nimmt einfach noch etwas Rücksicht auf die Europäische Union, die dann wiederum in der Illusion lebt, sie sei da sozusagen im Driver Seat. Wie gefährlich ist die EU für den Frieden? Auch da habe ich Erkundigungen eingeholt. Tatsächlich muss man einfach sagen, wenn die EU diesen Kurs gegen Russland fortführt, diesen kompromisslosen Konfrontations- und Waffenlieferungskurs, diesen Irrweg der Strategie einer militärischen Besiegung Russlands, einer militärischen Besiegung Russlands, was ich für undenkbar halte, ausgeschlossen in dieser Lage, solange die NATO nicht Bodentruppen schickt. Aber wenn die NATO Bodentruppen schickt, dann haben wir die Hölle, dann ist das die absolute Katastrophe. Aber diese Politik, rein von der Absicht her, die würde einen dritten Weltkrieg heraufbeschwören, wenn das passiert, was die Europäer wollen. Wenn es ihnen gelänge, Russland in dieser Art und Weise über die Klippe zu stoßen. Und das ist wirklich eine Schlafwanderpolitik, eine verantwortungslose Politik, brandgefährlich, wird in den Medien überhaupt nicht kritisiert. Sachsen-Anhalt, kommen wir zurück zur deutschen Innenpolitik. Da stehen ja wichtige Landtagswahlen an und da droht eine historische Herausforderung, wie die deutschen Medien schreiben, denn die AfD könnte die absolute Mehrheit einheimsen. Die CDU ist hinten. Das wäre natürlich ein Dammbruch, das wäre sozusagen eine Riesendelle, ein Durchbruch gegen die Brandmauer. Da wäre die Brandmauer natürlich durch den Wähler zertrümmert worden mit der Abrissbirne der Demokratie gewissermaßen. Ich wäre da noch etwas vorsichtig, denn in der Regel verbünden sich dann über alle ideologischen Unterschiede hinweg alle anderen Parteien, jetzt in diesem Fall gegen die AfD, und sie sehen dann in Deutschland, was sie zum Teil auch in der Schweiz gehabt haben in den 90er Jahren, zum Teil heute immer noch haben, nämlich dass es nur noch zwei Parteien gibt, nämlich die eine, die Oppositionspartei und alle anderen, die AfD und alle anderen. Das heißt natürlich, dass alle anderen die Überzahl notwendigerweise haben, es sei denn, die AfD schafft wirklich über 50%, was unrealistisch ist, aber über 30% wäre allein schon ein Gamechanger in der Politlandschaft Deutschlands. Aber wenn sich eben alle verbünden, dann ist der Einzelne zu schwach. Allerdings schadet sich damit natürlich auch die CDU selber, weil die Leute sagen, ja, wenn die dermaßen leicht und frivol sozusagen mit den Linken zusammenspannen, ist das ja gar keine bürgerliche Partei mehr. Die Welt hat ein interessantes Interview mit einem indischen Astrophysiker, der sagt, dass die Deutschen an ihrer Neigung zum Moralisieren kaputt gehen würden. Er sei in die Bundesrepublik gekommen, um dort zu studieren, sei ein führender Standort gewesen, top, ganz vorne dabei, jetzt nicht mehr wegen des Moralismus einer Minderheit. Die Welt mit Wunschdenken zum Ukraine-Krieg, Russland komme da nicht voran, Russland schaffe es nicht, ja, das ist einfach dieses nicht wegzukriegende Wunschdenken. Sie können einfach nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben. Das gilt ja auch für weite Teile der Politik. Es tut mir leid für die Familie, sagt Trump zum Titelverlust von Prinz Andrew. Ich habe darüber auch in der Schweizer Ausgabe gesprochen. Ja, eben auch für die Royals gilt, man kann sich nicht alles herausnehmen. Du kannst nicht die Privilegien einer staatlich finanzierten royalen Existenz genießen, natürlich auch die Repräsentationspflichten, und gleichzeitig ein ausschweifendes Privatleben pflegen, wenn da die Anschuldigungen einigermaßen stimmen. Und ich will mich da ja nicht auf eine Vorverurteilungsschiene begeben, aber hier sieht sich offensichtlich das Königshaus genötigt, der massiven kritischen Stimmung gegenüber Prinz Andrew entgegenzutreten. Man hat ihm alle Titel weggenommen. Möchte allerdings hinzufügen, und das ist noch wichtig zu sehen, dass diese diese Missstände haben natürlich ihren Ursprung schon zur Zeit der Königin selber, denn sie hat ihren Lieblingssohn Andrew offensichtlich zu wenig in die Schranken gewiesen und damit tat sie der Monarchie keinen Gefallen. Das ist jetzt eine schwierige Klippe, denn zum einen, wenn sie natürlich dieser Zeitkritik oder dem Zeitgeist oder einer öffentlichen Stimmung entgegenkommen und einem Prinzen seiner Titel entkleiden, rauben sie natürlich auch die Krone ihrer Aura, der gesellschaftlichen Entrücktheit, und es geht kaputt, es wird weggeätzt, sozusagen die Bereitschaft, so etwas wie ein Königshaus überhaupt noch zu tolerieren. Jetzt glauben wir von außen betrachtet, dass die Briten natürlich an ihrem Königshaus hängen und dass sie diese Form von Abbitte oder Selbstkorrektur, Selbstreinigung, wenn man das so bezeichnen möchte, dass sie das sicherlich gutieren werden und dadurch das Königshaus in ihrem Ansehen wieder steigt. Aber am Ende bleibt natürlich jetzt auch mit dem Fall Meghan Markle und Prinz Harry und wie die alle heißen, dass man sieht da einfach, dass gerade auch die jüngeren Royals, die wollen aus diesem goldenen Käfig ausbrechen. Prinz Andrew vielleicht auch, der hatte gar nichts Böses im Sinne. Ich will ihm da nichts unterstellen. Aber das geht eben nicht, wenn sie diese repräsentativen Pflichten haben, wenn sie sozusagen in ein Staatsamt hineingeboren werden. Und da hat allerdings schon die vielgelobte Königin Elisabeth, glaube ich, einige gravierende Fehler gemacht. Auf jeden Fall ein Stoff sicherlich für die Buchautoren und die Streaming-Drehbuchschreiber. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die neue Woche. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Dann bin ich zurück in meinen angestammten Gefilden und Biotopen am Zürichsee. Aber hier etwas ein morgendlicher Blick noch auf die spiegelglatte Seeoberfläche des Luganersees ist auch mal eine willkommene Abwechslung. Bis dann, machen Sie es gut, ich melde mich zurück.